Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ich habe auch den Eindruck, dass ich das, was ich sagen wollte, gesagt habe und ich möchte mich nicht nur wiederholen.
Und was er zu sagen hatte, hatte Gewicht. Theologe war er, Pazifist, DDR-Bürgerrechtler, Buchautor, Prediger. Heute wurde bekannt, dass Friedrich Schorlemmer nach Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Zur Kultur heute lädt sie Michael Köhler ein. Friedrich Schorlemmer, der studierte von 1962 bis 1967 an der Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Er war Studentenpfarrer in Merseburg in den 70er Jahren. Am Predigerseminar war er tätig von 1987 bis 1992 als Dozent und als Prediger der Schlosskirche in der Lutherstadt Wittenberg.
Karl Marx, der gesagt hat, wir sollten Familienväter für die uns überlassene, uns übertragene Weltsituation sein und diese Welt in einem verbesserten Zustand weitergeben.
Weltverbesserung durch Menschenverbesserung. Fast überall wird an seine berühmte Aktion von 1983 beim Kirchentag in Wittenberg erinnert. Als die spektakuläre Aktion für Frieden und Völkerverständigung stattfand, Schwerter zu Pflugscharen. Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels wurde Friedrich Schorlemmer 1993. Ich habe mit Wolfgang Thierse gesprochen, Bundestagspräsident von 1998 bis 2005 und Mitglied in der Bürgerbewegung Neues Forum 1989. Wann haben Sie Friedrich Schorlemmer wie erlebt?
Ich erinnere mich ziemlich genau, dass ich Friedrich Schorlemmer zum ersten Mal persönlich erlebt habe. Bei einer Predigt während eines evangelischen Kirchentages zu DDR-Zeiten. Meine Frau erinnert mich immer wieder daran, wie ich beglückt und beseelt nach Hause kam und erzählt habe, jetzt habe ich einen Prediger erlebt, der mit großer Wortgewalt und mit großem Mut redet, was in der DDR etwas so Sensationelles war, dass ich das nie vergessen habe. Seitdem war Schorlemmer mir ein Begriff. Vorher war er ja nur eine mythische Figur wegen der großen symbolischen Aktion Schwerter zu Pflugscharen 1983 in Wittenberg. Und später habe ich ihn bei dieser Predigt selbst erlebt und nie vergessen. Und dann haben wir uns persönlich kennengelernt und sind Freunde geworden.
Ja, Sie sprechen was Wichtiges an. Er war wortgewaltig, er war meinungsstark, er war Buchautor, Theologe, Pazifist. Das sagt sich so leicht. 1983, Jesuslatschen, Parker, lange Haare, langer Bart, da zählte man zur Opposition und wurde überwacht.
So war das. Und genau unter diesen engen, beängstigenden Verhältnissen sozusagen eine solche symbolische Geste zu entfalten. Das war die eigentliche Wirkung von Friedrich Schorlemmer immer. Sein Mut hatte etwas Ansteckendes. Die Art und Weise, wie er öffentlich redete, nicht nur wortgewaltig, sondern zugleich fromm und politisch, das war die ermunternde Wirkung von Friedrich Schorlemmer in den 80er Jahren und natürlich auch später noch in den 90er Jahren, wo es um ganz andere Auseinandersetzungen ging, schon innerhalb der Demokratie.
Genau, er war ein kritischer Geist. Eines ihrer Bücher heißt Religion ist keine Privatsache. Ich glaube, das gilt auch für Friedrich Schorlemmer. Der brachte es fertig, Marx und Bergpredigt in einem Satz zusammenzubringen. Und dass die Verhältnisse besser werden müssen.
Ja, er wollte als Christ nicht bei sich bleiben, sondern hat daraus immer die Konsequenz gezogen, öffentlich wirksam werden zu wollen. Und Bergpredigt ist schon ein Schlüsseltext für ihn. Konsequenzen daraus zu ziehen, nicht nur privat fromm zu sein, sondern für eine gerechtere und freiere Gesellschaft zu sorgen, die zu DDR-Zeiten war, das wichtige, der Kampf um die Freiheit und in gemeinsamen deutschen Zeiten dann der Kampf um eine gerechtere, fairere Gesellschaft. Er ist ja dann auch übrigens Mitglied der SPD geworden und da haben wir auch viel zusammen diskutiert, viel zusammen gemeinsame Veranstaltungen gemacht, die Interessen, die Probleme, die Bedürfnisse, die Ängste und Hoffnungen der Ostdeutschen zur Geltung zu bringen.
Er ist sich aber treu geblieben als Globalisierungsfolgenkritiker, Kriegseinsatzkritiker, Irak, Afghanistan und Ähnliches.
Ja, er war nie angepasst, sondern damals konnte man das noch positiv denken. Er lag quer, immer wieder. So hat er seine Rolle ja auch verstanden. Er ist nicht selber in die aktive Politik gegangen. Allerdings will ich nicht vergessen, er war Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtparlament von Wittenberg. Also er hat sich schon auch in den politischen Alltag begeben. Aber seine öffentliche Rolle war die, so hat er sich selber verstanden, gegen den Stachel zu löcken, gegen allzu billige Mehrheitsmeinungen anzudebattieren.
Sie haben ja mal gesagt, das einzige ZK, in dem Sie zeitlebens war, das ist das Zentralkomitee der Katholiken gewesen, Freiwillige Laienvereinigung. Dieser evangelische Prediger, für den war Gewissensprüfung politischer Antrieb, ne?
Das ist so. Das ist so. Und da konnte er auch gegenüber anderen anstrengend sein. Gegenüber seiner eigenen Kirche, gegenüber der öffentlichen Politik. Und ich erinnere mich auch, welchen Ärger er sich eingehandelt hatte, als er zu einem anderen Umgang mit den Stasi-Akten aufrief. Und wie ich finde, auch etwas zu schnell über Versöhnung mit den SED-Herrschaften sprach. Aber so war er. Er wollte sich nicht sozusagen dem unterordnen, was gerade so üblich war. Es gehörte zu seinem Naturell. Vielleicht auch zu seiner Eitelkeit, zu sagen, ich unterscheide mich. Ich unterscheide mich vom Mainstream. Ich unterscheide mich von all dem, zu dem ich auch sonst immer mich zähle. Ich bin ich.
Ich erinnere mich an die berühmte, wo war das, auf dem Alexanderplatz, wo er am, ich glaube, 4. November gesprochen hat, 89. Man sah ihn entweder so oder auf dem Fahrrad oder am Stehpult, wenn er seine Bücher schrieb, ne?
Ja, so ist es. Das, er hat ja so unendlich viele Bücher geschrieben, beziehungsweise
30.
Ja, aber das waren ja weniger geschriebene Bücher, sondern es waren ja häufig Vorträge, die er dann zusammengefasst hat. Er war ja vor allem ein Mann des lebendigen Wortes, der direkten Kommunikation, des Face-to-Face-Gesprächs miteinander. Daraus sind dann die Bücher geworden. Ich fand es immer spannender, mit ihm selber zu reden oder ihm beim Reden zuzuhören.
Da ist ein Altersgenosse von Ihnen und auch ein Weggefährte gegangen. Was bleibt von Friedrich Schorlemmer?
Ja, eine gute Erinnerung. Und die Erinnerung an seine Aufforderung, Demokratie nicht den anderen zu überlassen. Sonst geht sie kaputt. Nicht zu denken, indem ich meine Wut nach oben delegiere und eine Wählerstimme abgebe an irgendwelche extremistische oder sonstige Parteien, sondern selber mitmischen, selber Verantwortung übernehmen, selber das Risiko des öffentlichen Wortes übernehmen. Das ist das, woran er erinnert und woran er in Erinnerung bleiben soll.
Bundestagspräsident AD Wolfgang Thierse zum Tod des Theologen, Pazifisten, Bürgerrechtlers und Buchautors Friedrich Schorlemmer, der gestern im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Wir bleiben beim deutschen Thema. Was dachten Menschen in der DDR über Demokratie? Welche Vorstellungen von demokratischen Strukturen hatten unterschiedliche Milieus? War der Demokratiebegriff relevant, fiel er überhaupt ins Gewicht? Und wie lassen sich diese Fragen heute erforschen? Darüber diskutieren die Historikerin Christina Morina, Autorin des Buchs 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie, gemeinsam mit Jens Giesecke, Experte für Gesellschaftsgeschichte der DDR, im Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Heute Abend tun sie das. Jan Giesecke war Mitarbeiter, Wissenschaftlicher der Gauck-Behörde von 1993 bis 2008 und ist Projektleiter Kommunismus und Gesellschaft am Leibniz-Zentrum in Potsdam für zeithistorische Forschung. Ihn habe ich gefragt, gab es in der DDR demokratische Vorstellungen im Sinn liberaler Demokratie?
Ja, genau das ist die Frage, der wir uns heute widmen wollen, gemeinsam mit Christina Morina, die ja dazu ein Buch geschrieben hat, und ich selbst, der ein Buch dazu geschrieben, aber noch nicht publiziert hat. Genau die Frage sozusagen, gab es liberaldemokratische oder auch andere demokratische Vorstellungen in der DDR und wie sahen die aus, ist genau der Gegenstand unseres kleinen Gesprächs heute. Die Idee dahinter ist tatsächlich diese Blackbox-DDR-Gesellschaft, die wir ja immer nur eigentlich durch die SED und ihre Verlautbarungen kennen, mal etwas genauer zu beleuchten und zu schauen, wie durch die Jahrzehnte, seit den 50er Jahren, aber auch bis dann natürlich insbesondere zum Herbst 1989 und dem, was danach passierte, also welche Rolle die Frage von politischer Partizipation, aktiver Teilhabe oder eben auch die Form von Wahlen, die Auswahl zwischen verschiedenen Kandidaten, welche Rolle also diese Fragen in der Bewusstseinslage von DDR-Bürgern darstellten. Das ist sozusagen die Ausgangsfrage und dazu wollen wir ins Gespräch kommen.
Wenn ich an den Volksaufstand denke, der ja kein Feiertag mehr ist, der DDR, der ja nicht nur Protest gegen Normerhöhungen war und nicht nur gegen Mangelwirtschaft, sondern ja auch ein Zeichen auch der anhaltenden Flüchtlingswelle, die die Menschen der DDR den Rücken gekehrt haben, dann war das ja mit der Demokratie in der Deutschen Demokratischen Republik nicht so weit her, ne?
Ja, das ist ein interessanter Anknüpfungspunkt, der Juniaufstand 1953, weil eben eine der zentralen Forderungen, und zwar ganz selbstverständlich ausgesprochen, die freien Wahlen war. Was natürlich sofort die Frage aufwirft, was verstanden die Leute damals darunter und welche Rolle spielte dieser Gedanke eigentlich danach, nach der Niederschlagung und dann durch die folgenden 37 Jahre. Und das Interessante ist, dass man eben insbesondere aus Stasi-Berichten, aber auch aus anderen Quellen sozusagen aus der Gesellschaft selbst eben feststellen kann, dass dieses Motiv der freien Wahlen nicht unbedingt nach westdeutschem Vorbild, aber generell immer eine Rolle spielten. Also bei jeder Bundestagswahl gab es Berichte der Staatssicherheit, dass das wieder zum Thema geworden ist in der Bevölkerung. Warum man nicht eigentlich auch in der DDR mal so etwas wie eine Wahl mit alternativen Personen oder Parteien machen würde. Und aber auch ganz generell bei Volkskammerwahlen, also bei den DDR sogenannten Wahlen, wo man eben, die wurden ja im Volksmund Faltengehen genannt, wo man eben keine Wahl hatte, sondern also nur die Wahl zuzustimmen oder unter Sanktionen, unter Druck vielleicht Nein zu sagen. Dieses Thema kehrte immer wieder. Das zieht sich durch alle Jahrzehnte und war dann insbesondere im Herbst 89 natürlich wiederum eine der ersten Forderungen. Es war von Anfang an klar mit der Demokratiebewegung, freie Wahlen würden irgendwann am Ende oder beziehungsweise am Anfang letztendlich des politischen Prozesses stehen, der da angestoßen wurde.
Nun sprechen wir in einem Moment nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und wo sich demokratiefeindliche Kräfte festigen und Regierungsbildung extrem schwer werden. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, wie Diskussionsbeiträge durch Buchveröffentlichungen, ich nenne als Beispiel nur Dirk Oschmanns Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, oder die Historikerin Katja Heuer, Diesseits der Mauer, es eine gewisse, Revisionen gibt, vielleicht sogar auch manche kleine revanchistische Verrückungen und die Rolle eines Eigen- oder Sonderweges in Anschlag gebracht wird. Richtig?
Ja, das ist sozusagen die aktuelle Debatte, die wir heute Abend natürlich auch adressieren werden. Ich würde eigentlich ein bisschen davor warnen, sozusagen den automatischen Weg aus den 70er, 80er Jahren der DDR in die Gegenwart zu ziehen. Seitdem sind 35 Jahre vergangen, die für Ostdeutsche, für Westdeutsche genauso einfach eine neue Erfahrungswelt sind, die dafür sicherlich eine große Rolle spielt. Ich würde es mal, wenn ich es mit einem Schlagwort sagen, das ist natürlich auch eine Geschichte von Enttäuschung. Das heißt, ehemalige DDR-Bürger haben zwar die Situation 1990 genutzt, mit einem Wählervotum sich einen neuen Weg einzuschlagen, waren aber mit diesem Weg heute nach 35 Jahren nicht hinreichend zufrieden. Und deswegen gibt es dann eben Wahlergebnisse, die eben im Extremfall für eine Minderheit, aber eben doch für eine erkennbare Minderheit bedeuten, dass sie in Frage stellen, dass die demokratischen Verfahren, mit denen wir heute arbeiten, die richtigen sind. Es ist mir allerdings eins immer wichtig, und deswegen betone ich es immer so sehr. Wenn man in die DDR-Gesellschaft hineinschaut, stellt man eben sehr schnell fest, dass es nicht die eine DDR-Meinung oder die eine ostdeutsche Position zu diesen Fragen gibt, sondern wir haben eine Vielfalt von Positionen, was insbesondere für die Frage, was haben sich die DDR-Bürger eigentlich 1989, 90 gewünscht, eben mit zu bedenken ist. Es gab nicht die eine Vorstellung, das muss jetzt passieren, das ist unsere Vorstellung von der richtigen Demokratie.
Jetzt will es der geschichtliche Moment, Herr Giesecke, dass wir in einem Moment sprechen, wo wir vom Tod des DDR-Bürgerrechtlers und Theologen Friedrich Schorlemmer gehört haben und auch in unserem Programm heute mit Bundestagspräsident AD Wolfgang Thierse darüber sprechen. Worauf will ich hinaus? Gab es nicht auch so etwas wie einen, ich nenne das mal einen evangelisch inspirierten Antrieb auf Demokratisierung der DDR und eine Hoffnung darauf und einen Prozess, wenn man heute eher mit Entchristianisierung und Entklerikalisierung beschreiben müsste?
Ja, Friedrich Schorlemmer ist insofern ein sehr interessanter Fall, weil er gerade in den 80er Jahren für so etwas wie eine Repolitisierung der DDR-Gesellschaft stand. Das war das, die Kirchen als einen Raum, in dem so etwas wie Demokratie tatsächlich auch erprobt wurde. Die Synoden wurden gewählt und es war einfach ein Freiraum, so etwas wie Öffentlichkeit, was eben Ohne Öffentlichkeit funktioniert keine Demokratie. Es muss eine kontroverse Debatte geben. Und dafür war jemand wie Schorlemmer ganz wichtig. Interessant ist auch Schorlemmer deshalb, weil er ja sich dann der Sozialdemokratie zugewandt hat, von der man immer dachte, dass sie eigentlich in den Stammlanden der sozialistischen Arbeiterbewegung, also in dem, was wir Mitteldeutschland damals genannt haben, was wir heute Ostdeutschland nennen, dass da eigentlich immer gedacht wurde, dass die SPD besonders stark ist. Das ist allerdings ein sehr typisches Phänomen für die Demokratiegeschichte der DDR, dass das, was die Soziologen politisch-soziale Milieus nennen, also so eine parteinahe soziale Gruppe, also in diesem Falle Arbeiter, dass die eben weitgehend verschwunden sind. Die Arbeiter sind nicht verschwunden, aber das Milieu ist verschwunden. Das heißt, es gab keine besonders starke Affinität mehr zu bestimmten politischen Parteien. Und das ist etwas, was wir auch seit 1990 dann sehr deutlich beobachten können. Parteien im klassischen Sinne, wie die für 1990 noch viel stärker als heute, die entscheidenden Faktoren bei sozusagen der Umsetzung politischer Positionen waren, die spielen eben heute eine sehr viel geringere Rolle. Und das hat etwas tatsächlich mit 40 Jahren DDR zu tun, ist sozusagen ein Spezifikum, was dann sich seit 1990 auch fortsetzt.
Sagt der Historiker Jens Giesecke über Demokratievorstellungen in der DDR-Gesellschaft, eine Diskussion im Leibniz-Forum für historische Forschung Potsdam. Der Schriftsteller Sascha Stanicic erhält den Wilhelm-Raabe-Preis, Literaturpreis 2024. Und dieser Preis wird vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig jährlich gestiftet. Das gewürdigte Buch kann nach Auskunft der Jury als Erzählband oder als Roman gleichermaßen gelesen werden. Lebensbrüche von jungen, alten Menschen, migrantische Schicksale, orientierungslose Familienväter soll es ja geben, Witwen, die sich nicht zurechtfinden und im Leben neu klarkommen müssen. Das sind alles literarische Heldinnen und Helden seines literarischen Panoramas. Wiebke Poromka ist Juryvorsitzende und Literaturredakteurin im Deutschlandradio. Sie habe ich gefragt, was qualifiziert, was zeichnet Sascha Stanicic aus, den Raabe-Preis zu erhalten?
Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, der zeichnet ja ein aktuelles Buch aus und würdigt zugleich das bisherige Werk eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Und das Buch, das wir nun auszeichnen, das könnte man sagen, ist in den Tonlagen, aber auch in der Vielstimmigkeit, in den Erzählweisen, die dieser virtuose Erzähler beherrscht, das Spiel mit literarischen Formen wie eine Verdichtung der bisherigen Bücher von Sascha Stanišić.
Es ist noch nicht lange her, vor wenigen Monaten, da haben Sie selber eine Lesezeit im Deutschlandfunk mit dem Autor bestritten, mit ihm über sein jüngstes Buch gesprochen, dessen Titel man einfach mal zitieren muss, weil er doch nicht nur kapriziös ist, sondern auch auskunftsfreudig. Das Buch heißt »Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne«. Sind da schon so einige Motive genannt, die dem Autor wichtig sind?
Unbedingt. Also Krieg, Verlust, Schmerz, Tod. Oder man könnte auch noch hinzufügen Herkunft oder Identität und die Frage danach, was ist das überhaupt? Und das ist ein Buch, das man gleichzeitig als Roman und als Erzählband lesen kann. Das ist ganz interessant. Es ist vor allen Dingen ein Buch, das über Selbstermächtigung erzählt. Und das steckt ja schon in diesem Titel, in dem nämlich diese Witwe sagt, sie ist jetzt bereit, sie wünscht sich einen neuen Partner und das anzeigt mit der Gießkanne, die sie mit dem Ausguss nach vorne auf dem Grab platziert, kann sie das auch bewirken, dass sie einen neuen Mann kennenlernt. Und was an diesem jüngsten Buch noch einmal ganz wesentlich ist, und das ist auch ein bisschen neu, das ist das Spiel mit literarischen Referenzen. Da wird etwa eine Geschichte einer türkischen Reinigungskraft mit einer Novelle von Arthur Schnitzler verbunden. Oder da wird der Alltag einer jugendlichen Figur, die den Vornamen Sascha trägt, wie also der Autor auch, der die deutsche Sprache erst in Ansätzen beherrscht, weil er nämlich eine Migrationserfahrung hinter sich hat, wird mit Texten von Heinrich Heine verschmolzen. Da wird also Literatur zu etwas Grenzüberschreitendem, sowohl horizontal als auch vertikal, einmal quer durch die Jahrhunderte.
Grenzüberschreitend sagen Sie, da sucht der Autor den Ton von 16-Jährigen in den 90er Jahren, hat er mal selber gesagt und hat das ganz interessant beschrieben. Hören wir ihn mal selber.
Wie bei einer Mosaik ergibt sich das Bild erst nach und nach, nachdem man eine Steinchen gelegt und geklebt hat. Und das ist, glaube ich, bei diesem Buch ähnlich. Man beginnt mit dem Lesen von Erzählungen und diese Erzählungen sind wie einzelne Steinchen eines Mosaiks.
Deckt sich das mit Ihrem Eindruck, Erzählungen, die sich wie ein Mosaik zu einem Roman ergeben?
Ganz genau. Man kann es eben als diese einzelnen Erzählungen lesen. Es fügt sich aber zu einem Gesamtbild und die einzelnen Erzählungen treten so miteinander in Kommunikation. Und deswegen hat interessanterweise Sascha Stanišić auch diesem Erzählband, wie man auf den ersten Blick denkt, vorangestellt, dass man die Erzählung doch bitte in der Reihenfolge, wie sie in dem Buch stehen, lesen solle, weil man nämlich sonst manche Verbindungen einfach übersehen würde.
Er ist kein Unbekannter im Literaturbetrieb. Ich habe mal nachgeguckt, im Grunde schon seit 20 Jahren dabei, hat 2005 schon beim Ingeborg-Bachmann-Preis teilgenommen, ist zwischendurch auch mehrfach ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Buchpreis für den Roman Herkunft. Sie haben eben schon erklärt, Herkunft spielt eine wichtige Rolle. Was ist das für ein Ton, für eine Sprache? Ist das ein zorniger Ton? Ist das ein melancholischer Ton? Ein komischer Ton? Ein Ton des Verlusts? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, das Interessante ist, wenn man die Themen hört, Herkunft, Identität, Migration, Flucht, dann könnte man annehmen, es ist vor allen Dingen zornig und melancholisch. Das Besondere, die besondere Gabe von Sascha Stanišić, die liegt aber darin, dass er genau über diese Themen, über diese gesellschaftspolitisch relevanten Themen, auch über schmerzhafte Themen mit den Mitteln der Komik erzählen kann, mit Humor. Und Humor ist ja in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nun nicht allzu verbreitet, dadurch sticht er schon einmal hervor, aber Humor ist eben auch ein Mittel, mit dem das Sprechen über solch ernste, schmerzhafte Themen in dieser Intensität überhaupt erst möglich wird, ebenso wie das Zuhören. Und nicht zuletzt ist der Witz, und damit arbeitet Stanišić eben auch sehr viel in der frühromantischen Literaturtheorie, ja ein ganz wesentliches Prinzip. Es stiftet nämlich Erkenntnis. Und das ist eben bei Stanišić ebenfalls so, wie man überhaupt dieses Buch als Verwirklichung einer frühromantischen Utopie lesen kann. Die Welt muss poetisiert werden, so heißt es bei Novalis und Literatur. Das heißt es eben, kann das Dasein in etwas anderes, in etwas Besseres verwandeln. Und das passiert für die Figuren in diesem Buch und das passiert aber auch durch dieses Buch selbst.
Sagt Wiebke Poromka zum Wilhelm-Raabe-Preisträger Sascha Stanišić. Die Kulturmeldungen folgen mit Anna Kohn und weiteren Auszeichnungen.
Wir starten mit dem Premium Imperiale. Heute wurde bekannt, wer den mit umgerechnet je 100.000 Euro dotierten Preis bekommt. Neuentdeckungen sind nicht dabei, dafür große Namen. In der Kategorie Theater und Film geht der Preis an den taiwanesisch-amerikanischen Regisseur Ang Lee. Lee war unter anderem durch Brokeback Mountain und Life of Pi bekannt geworden. Der Premium Imperiale wird außerdem an die französische Konzeptkünstlerin Sophie Kall, die kolumbianische Bildhauerin Doris Salcedo, den japanischen Architekten Shigeru Ban und die portugiesische Pianistin Maria Joao Pires verliehen. Der Premium Imperiale wird jedes Jahr von der Japan Art Association vergeben. Es muss nicht immer die ganz große Bühne sein. Auch die kleinen und mittleren Theater abseits der Metropolen leisten wichtige Kulturarbeit. Genau solchen Häusern wird der Theaterpreis des Bundes verliehen. Dieses Jahr geht der mit 200.000 Euro dotierte Hauptpreis an die Schwankhalle in Bremen. Jeweils mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnungen erhalten das Hessische Landestheater Marburg, das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow sowie das Feldtheater für junges Publikum in Berlin-Schöneberg. Durch den langen Streik der DrehbuchautorInnen in Hollywood hat das Studio Babelsberg millionenschwere Verluste gemacht. Aus dem Geschäftsbericht für 2023 geht hervor, dass der Konzern einen Verlust von rund 3,1 Millionen Euro im letzten Jahr gemacht hat. Im Jahr davor hatte das Studio Babelsberg noch mehrere Millionen Gewinn gemacht. Der Ruhestand ist, frei nach Kurt Schwitters, nicht jedermanns Sache.
Ich hatte mir das zuerst wunderbar vorgestellt, endlich Freiheit, nicht ewig diese 14-Stunden-Tage. Da ist wunderbar, jetzt ist es vorbei, aber das war nicht wunderbar.
Peter Eschberg war das, Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant. 1936 wurde Eschberg in Wien geboren, wurde nach Stationen in München und Köln 1981 Intendant am Schauspiel Bonn. Dort brachte er unter anderem Stücke der späteren Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf die Bühne. 1991 wechselte er als Intendant ans Schauspiel Frankfurt. Im Zentrum des Theaters stehe immer der Mensch, sagte Eschberg einmal.
Ich bin ja der Meinung, dass das Theater eine der zentralsten Künste überhaupt ist, weil es diese humane Ausstattung hat, dass nämlich das Kunstwerk der Mensch ist. Das ist in keiner anderen Kunst so. Und es ist auch ein Kunstvorgang, der ja jeden Abend anders ist. Selbst wenn es noch so präzise gearbeitet ist und sich natürlich in den Grundzügen wiederholt, ist die Befindlichkeit der Atem, das Vorhandensein auf der Bühne jeden Abend anders. Also insofern ist das eine ganz grandiose Sache.
Nun ist Peter Eschberg im Alter von 87 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung waren es mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, unter anderem mit der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs.